Ich halte fest, dass im vergangenen Jahr die Zahl der in China zugelassenen Arzneimittel weiter angestiegen ist. Wobei erstmals mehr inländische als importierte Arzneimittel zugelassen wurden.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem wöchentlichen Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Professor Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ. In den letzten Wochen erschienen vermehrt Berichte in wissenschaftlichen ebenso wie in wirtschaftlichen Medien zu erstaunlichen Entwicklungen in China. Das ist auffällig, denn noch vor einem Jahrzehnt galt die chinesische pharmazeutische Industrie vor allem als kostengünstiger Produzent von Generika und Wirkstoffen für den Weltmarkt. Dieses Bild ist heute überholt.
Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung.
Ihre Apotheke will noch digitaler werden? Dann hören Sie Bits und Blister, den Gedieser-Podcast. Egal ob TI-Messenger, E-Rezept oder KI, wir bringen Ihre Apotheke nach vorn. Bei uns erklären Apothekerinnen, Apotheker und Branchenexperten, wie auch Sie von digitalen Lösungen profitieren können. Kompetent, praxisnah und immer auf den Punkt. Bits und Blister, der Gedieser-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt.
Chinesische Biopharma-Unternehmen sind mittlerweile in einer wachsenden Zahl von Technologiekategorien der Arzneimittelentwicklung tätig und entwickeln neuartige Behandlungen. Globale Pharmaunternehmen sehen China zunehmend als Innovationsquelle. Die Zahlen sprechen für sich. Etwa ein Viertel aller innovativen Arzneimittelkandidaten, die sich derzeit in der aktiven Entwicklung befinden, stammen aus China. Darüber hinaus entfielen 46% der neuen Moleküle, die in der ersten Jahreshälfte 2025 in klinische Studien eintraten, auf chinesische Unternehmen. Ein Anstieg um etwa 17% im Vergleich vor einem Jahrzehnt. Wie kam es zu diesem bemerkenswerten Wandel? Die Antwort liegt in einem jahrzehntelangen strategischen Aufbau. Biotechnologie ist seit zwei Jahrzehnten ein Prioritätssektor für China und wird nun als Leittechnologie der sogenannten neuen qualitativen Produktivitätskräfte gefördert. Begleitet wurde diese Investitionswelle von tiefgreifenden Regulierungsreformen. Im Jahr 2017 trat China beispielsweise dem Internationalen Rat zur Harmonisierung der technischen Anforderungen für Humanarzneimittel, dem ICH, bei, der global anerkannte Leitlinien für die Arzneimittelentwicklung pflegt. Ein besonderer Wettbewerbsvorteil Chinas liegt im Bereich der klinischen Studien. Die Rekrutierungsphase in China kann 2 bis 3 Mal schneller verlaufen als in anderen Märkten. Dabei ist ein wesentlicher Faktor der große Pool an therapienaiven Patienten, die mit begrenztem Zugang zu innovativen Medikamenten leichter für Studien gewonnen werden können. Hinzu kommen erhebliche Kostenvorteile in Phase-3-Studien. Bei nicht kleinzelligem Lungenkrebs beispielsweise betrugen die direkten Kosten pro Patient in den USA etwa $69.000, verglichen mit nur $25.000 in China. Diese Vorteile haben eine Welle internationaler Partnerschaften ausgelöst. Die Gesamthöhe der Upfront-Zahlungen, die chinesische Unternehmen im Rahmen von Lizenzdeals für ihre Forschungsassets erhalten, ist seit 2018 jedes Jahr gestiegen und erreicht bis November 2024 über 2,5 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig ist Chinas Dominanz in bestimmten Therapiebereichen. Über die vergangenen 2,5 Jahre war China für etwa 70% der weltweiten Entwicklung von Antikörper-Wirkstoffkonjugaten verantwortlich, einen Schlüsselbereich der Krebstherapie. Wie sich dieses globale Kraftmessen entwickelt, welche Chancen und Risiken es birgt und was das für Patienten, Investoren und Pharmaunternehmen weltweit bedeutet, das will ich jetzt konkret mit Professor Manfred Schubert-Zielewatz besprechen, der in einer der letzten PZ-Ausgaben sehr interessante und konkrete Zahlen zum Arzneimittelentwicklungsmarkt in China publiziert hat. Guten Morgen, lieber Manfred.
Guten Morgen, lieber Theo.
Manfred, kannst du uns rückblickend einen Überblick über das Zulassungsjahr 2025 geben. Wie viele Arzneimittel wurden durch die chinesische Arzneimittelzulassungsbehörde der National Medical Product Administration zugelassen?
Ja, 2025 wurden in China 289 Arzneimittel zugelassen. 157, also etwas mehr als 50%, enthalten einen chemisch-synthetischen Arzneistoff. 106, also ungefähr 35%, ein Biologikum. In China werden diese als therapeutisch-biologische Produkte bezeichnet. Weitere 26, also knapp 10%, gehören zur Gruppe der traditionellen chinesischen Arzneimittel TCM. Nicht in dieser Statistik berücksichtigt sind Impfstoffe, Biosimilars und In-vitro-Diagnostika.
Nun, wie viele der 2025 zugelassenen Arzneimittel haben denn ihren Ursprung in China?
Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte der Arzneimittel, 54%, stammen von chinesischen Pharmaunternehmen, womit im Jahr 2025 erstmals mehr inländische als importierte Arzneimittel in China zugelassen wurden.
Nun, kannst du uns die Zulassungen ein wenig aufschlüsseln und die wichtigsten Therapiegebiete nennen?
Sehr gerne. Wie bei den Zulassungen der FDA in den USA und der EMA in Europa, ist auch in China die Onkologie das dominierende Therapiegebiet aller Zulassungen 2025. Rund 40% aller zugelassenen Arzneimittel fallen in diesen Bereich. Gefolgt von neurologischen Erkrankungen mit 10% der Arzneimittel, endokrine und Stoffwechselerkrankungen ebenfalls knapp 10% und Immunerkrankungen mit 8%. 30 Arzneimittel wurden für die Behandlung seltener Erkrankungen und 37 für pädiatrische Anwendungen zugelassen. Rund ein Viertel aller Arzneimittel wurde über eine Accelerated Drug Marketing Registration Procedure beschleunigt zur Zulassung gebracht, wovon 29 Produkte als bahnbrechend eingestuft wurden, sogenannte Breakthrough Therapy. Die durchschnittliche Prüfdauer für die beschleunigt zugelassenen Arzneimittel betrug 2025 299 Tage und war damit deutlich kürzer als die Standardverfahren mit durchschnittlich 470 Tagen. Insgesamt hat sich die Prüfdauer für beide Verfahren, also Beschleunig- und Normalverfahren, in den letzten 5 Jahren verkürzt.
Und bei den Zulassungen interessieren mich vor allem die innovativen Produkte. Wie sieht es da bei den Zulassungen 2025 in China aus?
Als innovative Arzneimittel gelten in China solche, die chemisch-synthetische Arzneistoffe, Biologika oder TCM-Präparate enthalten, die bisher nicht im chinesischen Arzneimittelkodex National Drug Standards gelistet waren. Im Zulassungsjahr 2025 fielen in diese Gruppe 112 Produkte, darunter 76 Arzneimittel, die zum Zeitpunkt der Zulassungsantragstellung in China noch in keinem Land der Welt vermarktet wurden. Diese 76 Arzneimittel gehören der sogenannten Klasse 1a.
Und wie viele Arzneimittel der Klasse 1 haben ihren Ursprung in China?
Gute Frage. Immerhin 65 Klasse 1 Arzneimittel hatten ihren Ursprung in China, 11 im Ausland. Bei den übrigen innovativen Arzneimitteln handelt es sich um Importarzneimittel, die bereits über eine Zulassung außerhalb von China verfügten.
Für mich stellt sich die Frage, ob einige der besonders innovativen Arzneimittel, die 2025 in China zugelassen wurden, über einen besonderen Wirkmechanismus oder über besondere klinische Eigenschaften verfügen. Kannst du bitte etwas dazu sagen?
Das kann ich gerne machen. Ich fange vielleicht mit Silatoxatug an, ein monoklonaler Antikörper zur Tetanus-Postexpositionsnotfallprophylaxe, der sich gegen das Tetanustoxin richtet. Diese Sprunginnovation ist eine Alternative zum aus Humanplasma gewonnenen Tetanus-Immunglobulin HTIG, welches bisher die einzige empfohlene passive Immuntherapie zur Tetanusprophylaxe war. Wobei festzuhalten bleibt, dass dessen Verfügbarkeit weltweit stark eingeschränkt ist. Spannend ist auch Onradivir, ein niedermolekularer RNA-Polymerase-Hemmer, der an die CAP-Bindungsdomäne des Polymerase-Basisproteins 2 bindet, eine Untereinheit des RNA-Polymerase-Komplexes. Es wurde von Guangdong Rhinovent Biotech entwickelt und erhielt eine Zulassung für die Behandlung der unkomplizierten Influenza A bei Erwachsenen. Olgotrelvir ist ein antiviraler Wirkstoff, der sowohl die SARS-CoV-2-Hauptprotease Mpro, ein für die Replikation des SARS-CoV-2-Virus essentielles Enzym, als auch humanes Katepsin L, ein Schlüsselenzym für das Eindringen von SARS-CoV-2-Viren in Wirtszellen hemmt. Es ist zugelassen für die Behandlung von leichten bis mittelschweren Covid-19-Infektionen.
Würdest du sagen, dass die beiden antiviralen Arzneistoffe, die du jetzt gerade vorgestellt hast, Sprunginnovationen im Sinne der Leitlinien der DPAG sind?
Soweit würde ich nicht gehen. Onradivir und Olgotrelvir sind interessante und wichtige Schrittinnovationen, deren Entwicklung sich allerdings an bereits zugelassenen Arzneistoffen orientiert haben. Im Falle von Olgotrelvir war es das Nirmatrelvir, das unter dem Namen Paxlovid im Handel ist.
Du hast vorhin auch erwähnt, dass gemessen an der Zahl der Zulassungen die onkologischen Arzneimittel die größte Gruppe darstellen. Gab es in diesem Bereich interessante Entwicklungen?
Ja, die gibt es tatsächlich. Eine bedeutende Schrittinnovation im Bereich der Onkologie ist Kulmerziklib. Ein CDK2-4-6-Triple-Inhibitor mit einer Zulassung in Kombination mit Fulvestrant für die Zweitlinientherapie für hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebs. CDK4-6-Inhibitoren wie Palbociclib, Ribociclib und Abemaciclib hemmen selektiv die zyklinabhängigen Kinasen 4 und 6, die von elementarer Bedeutung für die Steuerung von Zellzyklus und Zellproliferation sind. Diese Kinasen werden durch Bindung an D-Zykline aktiviert. Die aktivierten Zyklin-D-CDK4-6-Komplexe phosphorylieren das Retinoblastom-Protein, ein Tumorsuppressor-Protein, welches sich daraufhin von E2F-Transkriptionsfaktoren löst. Die Freisetzung der Transkriptionsfaktoren induziert unter anderem die Expression von Zyklin-E und den Übergang von der G1-Phase in die S-Phase. Dieses Fortschreiten im Zellzyklus wird durch CDK4-6-Inhibitoren unterbunden.
Und welchen Vorteil hat die Triple-Hemmung, konkret die zusätzliche Hemmung von CDK2?
Genau die richtige Frage. Die pharmakologische Hemmung von CDK4-6 kann durch Aktivierung von CDK2 umgangen werden. Insbesondere bei Überexpression von Zyklin-E. Somit ist die Aktivierung von CDK2 ein Hauptgrund für die Resistenz der heute verfügbaren CDK4-6-Inhibitor. Vor diesem Hintergrund ist die Blockade von CDK2 eine wichtige, neue therapeutische Maßnahme und unterstreicht die klinische Bedeutung des ersten Triple-Inhibitors von CDK2, 4 und 6.
Ja, lass uns auch einen Blick auf Zell- und Gentherapeutika richten. Gibt es in diesem wichtigen Segment von innovativen Therapien spannende Entwicklungen in China?
Tatsächlich ist bemerkenswert, dass alle im Jahr 2025 in China zugelassenen Zell- und Gentherapien ausschließlich lokal, also in China entwickelt wurden, namentlich die KT-Zelltherapeutika Puzolcaptagen-Autoleucel und Ranicaptagen-Autoleucel, das Stammzelltherapeutikum Amim-Estrocel und die Gentherapie Dalnacogen-Ponpavovec. Puzolcaptagen-Autoleucel ist eine autologe, humanisierte Anti-CD19-KT-Zelltherapie, die zur Behandlung von B-Zell-Malignomen einschließlich akuter lymphoblastischer Leukämie, B-Zell-Leukämien und Lymphomen sowie Non-Hodgkin-Lymphomen zugelassen ist. Die meisten zugelassenen KT-Zellen enthalten murine-einkettige variable Fragmente, die Immunantworten auslösen können, die deren Wirksamkeit verringern. Um dieses Risiko zu vermindern, enthält Puzolcaptagen Autoleucel ein humanisiertes CD19-spezifisches einkettiges variables Fragment. Ranecaptagen Autoleucel wird ebenfalls für die Behandlung hämato-onkologischer Erkrankungen eingesetzt. Amimestrocel besteht aus mesenchymalen Stammzellen, die aus humanem Nabelschnurblut gewonnen werden. Dieser Arzneistoff ist indiziert zur Therapie der steroidresistenten akuten Graft-versus-Host-Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion mit vorwiegend gastrointestinaler Beteiligung bei Patienten ab 14 Jahren. Dalnacogen-Ponpavovec ist die erste Gentherapie in China zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Hämophilie B.
Schwere Wörter, die das da auszusprechen gilt.
So ist okay. Es.
Ja, und ich mache da gleich weiter, denn bemerkenswert erscheint mir der Fall von Zongertinib, also Herr Nexeos, der erste orale HER2-spezifische Tyrosinkinase-Inhibitor für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem, nicht kleinzelligem Lungenkarzinom, deren Tumore aktivierender HER2-Mutationen aufweist und die zuvor eine systemische Therapie erhalten hatten. Dessen Zulassung in China erfolgte nur einen halben Monat nach der FDA-Zulassung.
Ich stimme dir zu. Der Fall von Zongertinib ist insofern von Interesse, als dieser Arzneistoff in Europa noch nicht am Markt ist, was bemerkenswert ist. Deshalb, weil dieser Arzneistoff von Boehringer Ingelheim entwickelt wurde, somit haben wir hier einen Fall, dass eine therapeutische Innovation, die in Deutschland bzw. in Europa entwickelt wurde, dort noch nicht verfügbar ist, wohl aber in den USA und in China.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende, Manfred. Und ich würde dich deshalb bitten, nochmal ein kurzes Fazit zu ziehen.
Sehr gerne. Ich halte fest, dass im vergangenen Jahr die Zahl der in China zugelassenen Arzneimittel weiter angestiegen ist. Wobei erstmals mehr inländische als importierte Arzneimittel zugelassen wurden. Diese Entwicklung basiert a. auf einer Zunahme von in China entwickelten Arzneimitteln und b. auf beschleunigten Prüf- und Zulassungsverfahren, die den Zugang der chinesischen Bevölkerung zu innovativen medikamentösen Therapien erleichtern. Noch ist die Zahl der in China entwickelten Sprunginnovationen nicht besonders hoch, was sich aber nach meiner Einschätzung in den nächsten Jahren schnell ändern wird. Aktuell handelt es sich bei den in China entwickelten Innovationen weitestgehend um Schrittinnovationen, die sich an in den USA und Europa entwickelten Sprunginnovationen orientieren.
Ja, also das ist wirklich spannend und bedarf einer besonderen Beobachtung. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der Aufstieg Chinas auch Grenzen und Schattenseiten hat. China repräsentierte 2023 lediglich 7,5% des globalen Pharmamarktes nach Umsatz, während Europa 23% und die USA sowie Kanada 53% ausmachten. Chinas rigide Preisregulation, die Investitionsanreize dämpft, und geopolitische Spannungen, Stichwort der amerikanische Biosecurity Act, werfen Fragen über die Nachhaltigkeit des Modells auf. China steht vor Hürden beim Aufbau einer Führungsposition in Forschung und Entwicklung. Beispielsweise fehlt ein ausreichend großer Talentpool, um Innovationen effektiv aus der Wissenschaft in die Industrie zu überführen. Und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Medizinern und Industrievertretern ist auch noch schwach ausgeprägt. Was bedeutet das für Europa? Europa muss den strategischen Ehrgeiz und die politische Unterstützung, die China seinem Biotech-Sektor bietet, ebenbürtig begegnen. Sowohl durch die Stärkung des heimischen Innovationsumfelds als auch durch die Sicherstellung, dass Kooperationen den EU-Interessen dienen. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören und bei dir, lieber Manfred, für die spannenden und, was die Nomenklatur anbelangt, auch herausfordernden Informationen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Manfred.
Ciao dir und vielen Dank.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.